Ja, vielen Dank, ihr Sängerinnen. In dem Lied eben, da war eigentlich die ganze Predigt schon drin enthalten. Also wir kommen jetzt dann zum Segen. Nein, wir machen es ein bisschen ausführlicher. Ja, immer wenn ich eine Adventszeit, eine Predigt vorbereite, mache ich so, dass ich in der Losung mal durchschaue, welche Predigttexte vorgesehen sind für die verschiedenen Adventssonntage. Immer sonntags stehen ja bei den Bibeltexten, bei dem Bibellesen auch vorgegebene Predigttexte. Und dann gucke ich mir die durch und entscheide mich dann für einen. Und ich habe mich für einen entschieden, der auf den ersten Blick gar nicht aussah wie ein Adventstext. Ich habe mich dann reingelesen, reingearbeitet und dann nach und nach gemerkt, doch, es ist tatsächlich sehr adventlich. Und nicht nur adventlich, sondern auch sehr ermutigend. Und nicht nur ermutigend, sondern auch hochaktuell. Und wenn ihr euch darauf einlasst, bin ich mir sicher, dass ihr auch fröhlich werdet. Es geht in unserem Text heute um Wahrheit und Lüge, um Verlässlichkeit und Untreue und um Verheißung und Erfüllung. Und genau da ist der Punkt, wo ich denke, da ist es absolut aktuell, weil in unserer Welt ist es scheinbar normal geworden, sein Wort zu brechen. Wir sehen es auf der ganz, ganz, ganz großen Weltbühne in den USA. Da sind Unzuverlässigkeit und Wortbruch scheinbar Teil der politischen Kultur geworden, dass man sich auf nichts verlassen kann. Aber man muss gar nicht so weit weggehen, auch bei uns, zumindest wenn wir mal politisch schauen, habe ich manchmal den Eindruck, das sieht nicht so viel anders aus. Es werden Dinge versprochen und man bricht sein Wort nicht absichtlich, aber man verspricht manchmal zu viele Dinge und scheitert einfach an den hohen Erwartungen. Also Unzuverlässigkeit nicht, weil man nicht will, sondern einfach, weil man es nicht kann. Und ich weiß nicht, wie es in deinem persönlichen Umfeld aussieht. Ich weiß nicht, wie verlässlich du dich empfindest, ganz persönlich, oder wie verlässlich du die Menschen um dich herum empfindest. Kannst du dich auf den anderen verlassen? Können andere sich auf dich verlassen? Und in diese Situation hinein hören wir heute von einem Gott, der absolut zuverlässig ist und von Jesus Christus, der alles hält, was Gott verspricht. Und deswegen richten wir heute Morgen den Blick auf Jesus, der das Ja Gottes ist und bleibt. Und bevor ich den Text lese, beten wir miteinander. Danke, Herr, dass du uns kennst, jeden Einzelnen, wie wir hier sitzen. Du weißt, was jeder Einzelne braucht, in welcher Situation er ist. Ich bitte dich, dass ein Gedanke oder zwei in jedem Herzen stecken bleiben und weiterbringen in der Beziehung zu dir. Amen. Der Predigttext steht in 2. Korinther 1, 18 bis 22. Ihr dürft gerne eure Bibel aufschlagen, wenn ihr möchtet, entweder als Buch oder als App. Könnt ihr euch dann auch im Lauf der Predigt dran festhalten. Paulus schreibt: So wahr Gott treu ist, was wir euch sagen, ist nicht Ja und gleichzeitig Nein. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, den wir in eurer Mitte verkündigt haben, hat nicht Ja und Nein zugleich verkörpert. In ihm ist vielmehr das Ja Wirklichkeit geworden. Was immer Gott an Zusagen gemacht hat, in seiner Person finden sie alle ihre Erfüllung. Er ist das Ja. Und deswegen sprechen wir auch unter Berufung auch ihn zur Ehre Gottes, das Amen. Gott selbst ist es, der uns zusammen mit euch im Glauben an Christus, seine Gesalbten, festigt. Er hat uns alle gesalbt und damit in seinen Dienst gestellt. Er hat uns auch sein Siegel aufgedrückt als Bestätigung dafür, dass wir jetzt sein Eigentum sind. Und er hat uns seinen Geist ins Herz gegeben, als Unterpfand und Anzahlung für das, was er uns noch schenken will. Interessanter Text, oder? Wir müssen uns zuerst mal anschauen, in welchen Kontext der hineingesprochen wurde. Paulus steht in der Kritik. Einige von euch wissen das vielleicht, dass Paulus und die Gemeinde in Korinth eine sehr angespannte Beziehung zueinander hatten. Paulus hatte die Gemeinde gegründet, aber die Korinther waren nicht immer so einverstanden mit ihm. Und immer wieder fingen sie Streit an, immer wieder machten sie ihm Vorwürfe. Und dieses Mal ging es darum, dass sie gesagt haben, Paulus, du bist unzuverlässig. Du hast versprochen, uns zu besuchen und du bist nicht gekommen. Und aus diesem Vorwurf der Unzuverlässigkeit ergibt sich für Paulus die Gelegenheit, über Gottes Treue zu sprechen. Und das finde ich total interessant, dass Paulus diese Situation der Spannung gebraucht, um nicht in erster Linie sich selber zu rechtfertigen, obwohl er nachher schon noch genau erklärt, warum er nicht kam. Er hatte nämlich gute Gründe dafür. Aber dass er das als eine Art Sprungbrett nimmt, um auf Gott hinzuweisen und zu sagen, auch wenn ihr sagt, ich bin unzuverlässig, Gott ist nicht unzuverlässig. Und das finde ich dann wieder spannend, wie Alltag und Glaube, wie das Erleben Tag für Tag und tiefe Theologie zusammenkommen. Und das gilt ja auch für uns, dass wir unsere Alltagssituationen oft auch verknüpfen können mit Theologie und mit dem, wie Gott ist. Das ist gar nicht so weit voneinander entfernt, wie man es manchmal denkt. Ja, was sagt Paulus also? Er sagt als erstes, liebe Korinther, Gott hält sein Wort. Gott ist zuverlässig. Er steht dafür ein, dass unsere Aussage euch gegenüber nicht Ja und Nein bedeutet. Paulus hatte gute Gründe gehabt, seinen Besuch in der Gemeinde in Korinth zu verschieben. Aber für ihn steht eigentlich noch eine andere Frage im Raum, nämlich erschütte diese Enttäuschung der Korinther über ihn, Paulus, den Glauben der Korinther. Lassen Sie jetzt los von Gott. Zweifeln Sie an Gottes Treue, weil der Gründer Ihrer Gemeinde scheinbar unzuverlässig war? Und da habe ich die erste Frage auch für uns mitgebracht, weil es geht uns ja auch manchmal so, dass wir enttäuscht werden. Also ich werde manchmal enttäuscht von Leuten, die mir nahestehen, werde manchmal enttäuscht von Leuten, die mir ein Vorbild sind. Und dann ist natürlich die Frage, wenn diese Menschen versagen, werde ich dann irre an Gott? Übertrage ich dann das Verhalten dieser Menschen auf Gott? Und Paulus sagt, egal wie es ist, haltet fest an Gott. Die Aussage ist, Gott ist zuverlässig. Gott ist zuverlässig. Und er sagt deswegen, schaut nicht nach rechts und schaut nicht nach links, sondern blickt nach oben. Da ist euer Maßstab, da oben ist euer Halt. Gott ist treu, er ist absolut zuverlässig, er hat sich an sein Wort gebunden und er hält sein Wort nicht, weil er das irgendwie muss, weil er von irgendeiner Instanz aus moralisch dazu verpflichtet ist, sondern Gott hält sein Wort, weil er es will. Und er sagt, Gott ist nicht launisch, Gott ist nicht unberechenbar und Gott zahlt es uns auch nicht heim, wenn wir versagen mit seiner Untreue. Gott ist treu, Punkt. Und damit ihr das versteht und damit es sich einprägt in euer Herz, habe ich euch drei verschiedene biblische Zeugnisse mitgebracht von Gottes Treue, die wir einfach nur miteinander durchlesen, um das auf uns wirken zu lassen, wie von Anfang der Bibel an Gott das immer wieder sagt, ich bin treu. 4. Mose 23, Vers 19. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun? Sollte er etwas reden und nicht halten? Rhetorische Frage am Ende muss natürlich verneint werden. Gott ist treu. Er ist nicht wie wir. Die zweite Passage aus Psalm 33, Vers 4. Denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Wahrhaftig, gewiss, was Gott zusagt, was er verspricht, das hält er auch. Dritte Passage, Jesaja 54, Vers 10. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Nochmals, auf Gott ist Verlass, er macht klare Zusagen und er hält, was er verspricht. Und da ist es wichtig für uns, dass wir uns nicht verunsichern lassen. Es gibt ja manche Menschen, die mit klugen Worten und mit scheinbar tollen Argumenten Gottes Wort in Frage stellen, die Zweifel säen an der Zuverlässigkeit von Gottes Wort, ähnlich wie wir das ganz am Anfang der Bibel sehen, wo die Schlange im Paradies zu Adam und Eva kommt und ihnen ins Ohr zischelt, sollte Gott wirklich gesagt haben, sollte er wirklich das meinen, was er gesagt hat. Es gilt, dass wir Gottes Wort vertrauen können, das haben unzählige Menschen erlebt und das kannst du auch erleben. Du bist davon nicht ausgenommen. Und dann macht Paulus weiter und er sagt, Gott spricht sein Ja und dieses Ja spricht er in Christus. Vers 20, denn in ihm, in Christus, ist das Ja zu allen Verheißungen Gottes. Paulus sagt hier, dass alles, was Gott versprochen hat, in Jesus Christus erfüllt ist. In der Person von Jesus Christus hat Gott das Ja gesprochen. Also alle Verheißungen Gottes, alle Zusagen Gottes sind in Jesus gebündelt. Jesus ist der, der alles verwirklicht, was Gott zugesagt hat. Wie sieht das praktisch aus? Auch jetzt hier habe ich euch nochmal drei Verheißungen aus dem Alten Testament mitgebracht. Und wie der eine oder andere weiß, erfüllen sich Prophetien ja zum Teil Stück für Stück, Schritt für Schritt. Und manchmal ist es aber auch so, dass Prophetien zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlicher Weise gelten. Und deswegen betrachten wir die Verheißungen, die ich euch gleich zeige, aus drei verschiedenen Perspektiven. Zum einen, wie ist diese Verheißung in Jesus Christus erfüllt? Zum anderen, wie ist diese Verheißung für uns heute erfüllt? Und als drittes, wie wird diese Verheißung in der Ewigkeit erfüllt? Also einmal Erfüllung in Christus damals, Erfüllung in Christus heute, Erfüllung in Christus in der Zukunft. Und wir beginnen mit dem königlichen Ja, eine Verheißung, die eigentlich dem König David zugesprochen wurde. Da kam der Prophet Nathan und sagte dem David, dein Haus und dein Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit vor dir und dein Thron soll ewig bestehen. Eine Zusage für König David. Dein Haus, dein Königtum sind beständig in Ewigkeit. In ewig soll dein Thron bestehen. Wir wissen alle, dass König David starb, aber aus der Linie, aus dem Geschlecht Davids wurde Jesus geboren. Jesus. Und wir sehen deswegen diese Verheißung erfüllt in ihm, in dem Sohn Davids, geboren in Bethlehem, und wir sehen, dass das ewige Königtum in einer Krippe beginnt. Und so besteht dieses Königtum weiter. Dein Thron soll ewig bestehen. Und wir glauben, dass dieser Thron tatsächlich ewig besteht. Auch heute, auch jetzt, auch hier regiert Jesus. Er sitzt auf dem Thron und er regiert. Unser Problem ist manchmal, dass wir es halt nicht sehen, dass wir dieses große Chaos sehen und manchmal denken, ja, Jesus, wo bist du denn? Ja, Jesus, wo regierst du denn? Und in solchen Momenten haben wir vergessen, dass Jesus gesagt hat, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist. Dass er sich immer dagegen gewehrt hat, ein menschliches, ein irdisches, ein politisches Reich aufzubauen, sondern er hat gesagt, ich regiere in euren Herzen, dort richte ich mein Königtum auf, da ist meine Herrschaft. Und trotzdem wissen wir, dass Jesus hinter den Kulissen die Geschichte lenkt und dass er die Geschichte zu einem Ziel führt. Und deswegen wird sich diese Verheißung sichtbar erfüllen, dann, wenn Jesus in großer Macht und Herrlichkeit wiederkommt und sein Reich eines Tages sichtbar aufrichtet. Diese Verheißung gilt, sie galt, als Jesus geboren wurde im Stall von Bethlehem. Sie gilt heute. Wir wissen, dass Jesus die Fäden in seiner Hand hält. Und wir wissen, dass Jesus sein Ziel erreicht und in Ewigkeit herrschen und regieren wird. Eine Verheißung in Jesus erfüllt. Und dann habe ich noch eine dritte Verheißung, das stellvertretende Ja, habe ich das genannt. Die Verheißung steht in Jesaja 53, ist entnommen aus einem der sogenannten Gottesknechtslieder, eine Prophetie auf einen Unbekannten, die sich erst auf, oder das Rätsel hat sich erst aufgelöst, als dann Jesus kam und als man gesehen hat, wie Jesus das erfüllt hatte. Die Verheißung lautet: Er ist um unserer Missetaten willen verwundet, um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Die Erfüllung in Christus, da müssen wir nicht lange raten. Die Schuld ist getragen, Jesus hat gelitten, Jesus ist gestorben, begraben und auferstanden, und dadurch hat er dich befreit und erlöst. Und das gilt heute und das gilt in alle Ewigkeit. Nichts und niemand darf dich mehr anklagen wegen deiner Sünde. Das Problem oft ist, dass es nicht die anderen in erster Linie, die dich anklagen, sondern dass du es selber bist. Dass man sich selber Vorwürfe macht, sich Dinge nicht vergeben kann, sich Dinge selber nachträgt, sich selber quält mit seiner eigenen Schuld, sei es ein Fehltritt, den man gerade erst begangen hat, oder irgendwas, was schon weit in der Vergangenheit liegt. Und deswegen sollst du es nochmal ganz persönlich hören, was hier steht. Deine Schuld liegt nicht auf dir. Der Herr warf unsere alle Sünde auf ihn. Dort liegt deine Schuld und nicht auf ihm. Deswegen ist diese Verheißung in Christus erfüllt und sie bleibt erfüllt in alle Zeit und Ewigkeit. Nichts kann dich trennen von ihm. Du darfst Frieden haben. Nicht erst irgendwann, sondern heute und hier. Eine Verheißung erfüllt in Christus, gültig damals, gültig heute, gültig für alle Zeit. Und dann noch eine dritte Verheißung, das Immanuel-Ja. Jesaja 7, Vers 14: Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Die Erfüllung, ganz klar, Weihnachten, die Menschwerdung Jesu, die Menschwerdung nicht Jesu, die Menschwerdung Gottes in Jesus. Gott kommt auf die Welt und dadurch spricht er sein Ja zur gesamten Menschheit. Und die Eingeweihten von euch wissen, was dieser Name bedeutet. Immanuel bedeutet Gott mit uns. Und das ist Programm. Jesus kommt. Und damit bringt er Gott zu uns, und Gott ist da, er ist hier und er bleibt hier und er wird uns niemals verlassen bis in alle Ewigkeit. Gott mit uns, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, sei es auf der Arbeit, sei es zu Hause, sei es an Weihnachten bei schwierigen Verwandtschaftsbesuchen, die vielleicht auf euch zukommen, sei es in Krisen aller Art, sei es auch in Einsamkeit, wenn niemand da ist und du dich sehnst nach Gemeinschaft, da ist der Immanuel, Gott mit uns, mitten im Alltag, mitten im Leben. Das sind die Dinge, die Gott uns zusagt, die er uns verspricht, wo er sagt, das mache ich wahr in Christus Jesus und das gilt für alle Zeit. Aber jetzt sind wir halt große Zweifler und das ist manchmal zu viel für uns, um das zu fassen und zu groß für uns, um uns wirklich darüber zu freuen. Und deswegen sagt Paulus hier, dass Gott uns festmacht durch den Heiligen Geist. Darum sprechen wir auch durch ihn das Amen zur Ehre Gottes. Ja, was ist das jetzt? Eigentlich gar nicht so schwer. Wir sprechen durch ihn das Amen zur Ehre Gottes. Also Paulus gibt uns diese Offenbarung von Jesus, er macht es uns nochmal so deutlich. Und als Gemeinde sagen wir Amen. Ja, so ist es. Ja, das nehmen wir an. In Amen, in dieser Bestätigung, da nehmen wir diese Verheißung Gottes nochmal persönlich an. Und sagen, ja Herr, du bist treu zu mir. Ich will mich nicht auf meine Gefühle verlassen, sondern ich will mich voll und ganz auf dein Wort stützen. Und dieses Amen ist in der Mehrzahl geschrieben. Wir sagen das Amen. Als Gemeinde bestätigen wir das miteinander und stärken so gegenseitig uns den Glauben. Aber dieses Amen kann man auch persönlich aussprechen und so persönlich das zum einen sich annehmen und zum anderen auch, indem man es laut ausspricht. Ja, Herr, ich vertraue auf dir. Ja, so ist es. Indem man es laut ausspricht, stärkt es den Glauben. Ich ermutige euch, das zu machen in der kommenden Woche. Mal ausprobieren, mal zu sagen, ja, Jesus, Amen, ich glaube es, so ist es, dein Wort ist wahr und ich möchte nicht daran zweifeln. Und manchmal muss man sich das oft zusprechen, dieses Amen, oder oft, ja, aussprechen, dieses Amen, dass Gottes Wort wahrer ist als meine Gefühle. Es gibt manche Menschen, über die ist ein ganzes Leben lang ein Nein ausgesprochen worden über ihr Leben. Schon von Kindheit an steht ein großes Nein über ihrem Leben. Und das geht mit einem mit, bis man alt ist. Das wird man manchmal nicht mehr los. Das Schöne ist, dass dieses Ja, indem man das aktiv annimmt und bestätigt, dass dieses Nein überschrieben werden kann. Denn was wirklich gilt, das ist das Ja von Gott. In unserem Leben, in deinem Leben, in meinem Leben ist kein Platz für ein Nein, sondern es ist nur Platz für Gottes Ja zu mir. Und dann sagt Paulus, dass Gott uns selber festigt. Weil auch wenn wir uns das zusprechen, auch wenn wir darin wachsen wollen, dieses Ja anzunehmen, brauchen wir trotzdem noch Hilfe von außen. Und deswegen finde ich es so toll, wie Paulus hier den Heiligen Geist ins Spiel bringt und nochmal sagt, Gott selbst ist es, der uns zusammen mit euch im Glauben an Christus festigt. Er hat uns alle gesalbt. Er hat uns sein Siegel aufgedrückt. Er hat uns seinen Geist ins Herz gegeben. Es sind nicht nur wir, die unseren Glauben stärken, indem wir es aktiv annehmen, sondern es ist eben auch Gott, der uns festmacht. Gott durch seinen Geist. Er hat uns versiegelt. Er hat uns gesalbt. Und ich habe in einer Übersetzung einen interessanten Vergleich gesehen, da wurde so gesagt, Gott hat uns einen Verlobungsring angesteckt. Deswegen die Ringe auf diesem Bild. Durch den Heiligen Geist hat Gott uns den Verlobungsring angesteckt. Und mit der festen Zusage, dass irgendwann diese Hochzeit sein wird, diese wirkliche Vereinigung mit ihm. Der Heilige Geist ist das Siegel dafür, dass die Garantien, dass die Verheißungen Gottes, die noch ausstehen, sich erfüllen werden. Das ist doch eine schöne Weihnachtsbotschaft, oder? Gottes Ja über deinem Leben, über meinem Leben, das Versprechen von Gottes Treue. Was er versprochen hat, das hält er. Da Das hat er immer gehalten, das wird er weiterhin halten. Und egal, was vor dir liegt, egal, was auf dich zukommt, er ist treu. Und in der Adventszeit erinnern wir uns daran, dass Jesus gekommen ist als Gottes Ja für uns. Und dass er hier ist, gegenwärtig, als Gottes Ja mit uns. Und dass er wiederkommen wird und dass wir alles verenden wird und alles aufräumen wird und alles perfekt machen wird, um sein Ja für alle Ewigkeit festzuschreiben. Und deswegen ist Adventszeit die Zeit, in der wir auf Jesus blicken, fest auf ihn schauen. In ihm sind alle Verheißungen erfüllt und dadurch sprechen wir auch ihn, das Amen, zur Ehre Gottes. So sei es. Amen. Wir beten miteinander. Aber bevor ich bete, gebe ich euch eine Minute noch Zeit, um darüber nachzudenken, was ihr gehört habt, um mit Jesus im Gespräch zu sein und auch innerlich in eurem Herzen nochmal dieses Ja zu sprechen, dieses Amen. So ist es, Herr. Ich will darauf vertrauen, dass dein Wort Ja wahr ist, auch für mich. Eine Zeit der Stille. Danke, Herr, dass du so anders bist als wir. Wir müssen dich nicht vergleichen, wir dürfen dich nicht vergleichen mit allem, was wir erleben im Miteinander, wo Unzuverlässigkeit unser Leben bestimmt, wo wir unser Wort manches Mal nicht halten können, Herr. Das gilt nicht für dich. Dein Wort gilt, du bist treu, dein Wort ist wahr und wenn eins eine Konstante sein soll in unserem Leben, dann ist es dein Wort, deine Verheißungen. Danke, Herr, dass du mit uns bist und dass du uns nicht im Stich lässt. Amen. Amen. Wir singen jetzt ein Lied, das greift das Thema nochmal auf. Du sagst Ja und ich lade euch ein, zu diesem Lied einfach aufzustehen, wenn ihr mögt. Kollegen, die in der islamischen Welt arbeiten, haben eine Weihnachtskarte geschrieben, einen Weihnachtsgruß. Da drin war eine Geschichte, die passt tipptopp zu dem, was wir gerade gehört haben und zeigt, dass das jetzt nicht Theorie ist. Gut, ihr habt gemerkt, dass es nicht Theorie ist, was wir gehört haben, sondern ganz praktisch ist, nicht nur für uns, sondern auch für Menschen, die noch auf dem Weg sind zu Jesus. Und ich lese euch das einfach vor, was sie uns geschrieben haben. Jan und Svenja waren das. Einer unserer Nachbarn ist kürzlich verstorben. Wie es in dieser Kultur üblich ist, treffen sich die Familie und Freunde 7 Tage lang, um zu beten, dass Gott die verstorbene Seele annimmt. Wie oft haben wir in den letzten Wochen und Monaten von dem Lohn gehört, den man sich erwirbt durch das Einhalten von Geboten, das Rezitieren des Korans, ohne zu verstehen, was gesagt wird, oder durch andere gute Taten, um so die Schuld von verpassten Fastentagen bei Gott bezahlen zu können. Das alles ist für die Menschen um uns herum so wichtig, denn damit hoffen sie, ihre Sünden ausgleichen zu können, damit Gott am Ende hoffentlich gnädig ist und sie ins Paradies dürfen. Es ist ein Leben unter einem großen, bangen Fragezeichen. Die frische Witwe, die Mutter einer Freundin unserer Tochter, erzählte uns kürzlich etwas sehr Eindringliches. Sie sagte, bevor sie Isa, der arabische Name für Jesus, bevor sie Isa kennengelernt hat, da war immer dieses Wort hoffentlich, wenn es um Gottes Annahme und Gnade ging. Nun aber weiß sie, Gott hat sie angenommen, er ist gnädig. Und diese Hoffnung ist anders, sie gründet darauf, dass Gott zu uns gekommen ist. Und dann schreiben sie, das ist doch das echte Geschenk und der echte Geschmack von Weihnachten. Wir feiern nicht ein Vielleicht, ein Könnte oder ein Hoffentlich. Wir feiern das unwiderrufliche Ja Gottes in der Person Jesu Christi. Und dann bitten sie uns noch und sagen, betet doch mit, dass Menschen hier diese Art der Hoffnung erleben, die süßer ist als Marzipanstollen, durchdringender als Nelken und heller als jede Lichterkette. Ach, wie poetisch. Aber nehmen wir dieses Wissen von Gottes unwiderruflichem Ja wirklich wahr. Es ist wahr, es gibt Hoffnung, es bringt Licht in das Leben von jedem. Auch die, die Jesus noch nicht kennen, dürfen es, sollen es erfahren. Und jetzt dürft ihr aufstehen zum Segen. Ja, Herr, dafür wollen wir dich bitten am Ende, dass Menschen, die noch keine Ahnung haben von diesem Jahr, die auf der Suche sind, die unsicher sind, die darauf hoffen, dass es irgendwann gut ausgeht für sie, dass sie von diesem hoffentlich und vielleicht zu diesem Jahr durchdringen. Das Jahr, das du gesprochen hast in Christus Jesus. Gebrauche uns dafür, dass andere Menschen von diesem vielleicht zu dem Jahr kommen. Menschen um uns herum, die vielleicht ein bisschen christlich angehaucht sind, die irgendwas mal irgendwie gehört haben, dass sie erfahren, dass das eine feste Grundlage ist für unser Leben. Und danke, dass wir unter diesem Jahr auch in diese Woche gehen können. Und dieses Jahr, das willst du uns auch zusprechen, in dem Segen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dich und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Ich wünsche euch auch einen guten Sonntag, eine gute Woche und wir bleiben ja noch ein bisschen zusammen zum Kaffee trinken.